ARD Podcast.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Maritime Forschungsbehörde, Verkehrssicherheits- und Baubehörde, Reederei, Vermessungs-, Zulassungs- und Energiebehörde, Meeresumwelt- und Naturschutzbehörde und Amt für Geoinformationswesen und Meereskunde. All das ist das BSH, das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg.
Eine Megabehörde, deren Aufgaben in Zeiten von wachsenden Offshore-Windparks oder zum Beispiel massiven Umweltveränderungen in den Meeren eher noch größer werden. Wir fragen nach beim Präsidenten des BSH, Helge Hegewald, welche Themen derzeit besonders im Fokus sind, wie das BSH insgesamt aufgestellt ist und wohin die Reise geht. Stichwort Zukunft des BSH.
Das alles im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3695. Ich bin Kerstin von Stürmer.
Und ich bin Anja Grigoleit. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
Wir sind nach Bremerhaven gefahren. Hier am Kohlenkai liegt das Forschungs- und Vermessungsschiff Attair. Das gehört dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Wir durften heute früh, relativ früh hier an Bord. Das Schiff ist gerade von einer Reise zurück, von der Sommerreise gestern hier angekommen. Und mit an Bord ist ein Mann, der eigentlich seinen Schreibtisch in Hamburg hat. Er ist der Chef des BSH. Guten Morgen, Helge Hegewald.
Ja, guten Morgen.
Helge Hegewald, Sie haben eigentlich, wenn man so nachliest, einen wunderbaren Job. Schreibtisch in Hamburg, aber Sie waren in den letzten Wochen, gerade im Sommer ist das ja so, sehr, sehr viel unterwegs. Sind Sie auch gleichzeitig sowas wie der Außenminister des BSH?
Ja, ich versuche natürlich viel, das BSH nach außen auch darzustellen. Wir kämpfen immer so ein bisschen mit der Sichtbarkeit nach außen, auch gerade, ich sag mal, südlich von Elbe und Warnow. Ich meine, neben Hamburg haben wir ja auch in Rostock noch einen Dienstsitz. Und da versuche ich natürlich auch für uns Werbung zu machen, einfach auch mit vielen Leuten zu sprechen, nicht nur in der Schifffahrtsbranche, sondern auch außerhalb der Schifffahrtsbranche. Da versuche ich natürlich schon für unsere tollen Themen Werbung zu machen und auch darzustellen, was das BSH eigentlich alles so macht.
Dürfen Sie denn auch ab und zu mal mitfahren? Sind Sie schon mal unterwegs gewesen mit der Attair?
Ich hatte letztes Jahr mal wirklich die Gelegenheit, hier mit der Attair mitzufahren, von Bremerhaven nach Hamburg. Wir hatten letztes Jahr, haben wir uns beteiligt beim Hamburger Hafengeburtstag, werden auch nächstes Jahr wieder dabei sein. Und das war wirklich ein sehr toller Austausch, auch hier mit der Crew, dass man an Bord sein darf und einfach mal miterleben kann. Bei einer richtigen Forschungsfahrt war ich leider bisher noch nicht dabei, aber das steht ganz oben auch noch auf meiner Agenda.
Die Attair, ich habe es gesagt, kommt gerade von der Sommerreise zurück. Es ist eines der Schiffe des BSH. Wie viele Schiffe hat das Bundesamt?
Wir haben insgesamt 5 Vermessungs-, Wrackschuch- und Forschungsschiffe. 3 liegen in Bremerhaven, haben eigentlich den Hafen Hamburg als Heimathafen. Und 2 liegen in Rostock, direkt vor unserer Dienststelle. Die sind dann die Ostseeschiffe. Und insgesamt haben die unsere Schiffe hauptsächlich das Thema Vermessung, Seevermessung auf der Agenda. Wir sorgen dafür, dass die Schiffe sicher von A nach B in die Häfen kommen, vermessen die Untiefen. Das machen unsere tollen Forschungsschiffe, unsere tollen Vermessungsschiffe hier mit ja auch Geräten, die es sonst gar nicht auf anderen Schiffen in Deutschland gibt. Da sind wir natürlich auch etwas stolz drauf, aber wir helfen natürlich da in der Hinsicht auch vielen Bereichen, nicht nur den Reedern und den Seeleuten, sondern auch den Sicherheitsbehörden. Gerade in der aktuellen Situation ist das ein Riesenthema. Da unterstützen wir, wo es geht.
Helge Hegewald, der Präsident des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, mit Sitz in Hamburg, heute aber mit uns auf seinem Schiff, der Attair. Wir sind in Bremerhaven. Und wir sprechen gleich weiter über die Megabehörde BSH und über die aktuelle Reise, von der die Atair gestern zurückgekehrt ist. Und was wir hier im Hintergrund hören, das ist das B- und Entladen des Schiffes. Ein großer gelber Kran hinter uns, der die Container von Bord holt und wahrscheinlich das Schiff neu belädt. Helge Hegewald, ganz kurz noch, wann läuft das Schiff wieder aus und wohin?
Ja, jetzt wird erstmal alles abbeladen und anschließend folgt auch noch die Bebunkerung hier. Das ist nochmal ein ganz spezieller Vorgang, weil es die Atair ist ein LNG-Schiff. Das ist natürlich auch gefährlich, also nicht ganz ungefährlich, sagen wir mal. Deswegen folgt das hier auch in einem besonderen Hafen in Bremerhaven mit zwei Tanklangzügen, die da kommen. Ich habe mir das mal vor ein paar Monaten mal direkt angeguckt. Das ist wirklich ein sehr spezieller Vorgang. Und anschließend dürfen dann, sagen wir mal, die neue Crew darf dann wieder kommen und in ein paar Tagen geht es dann wieder raus.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir sind heute in Bremerhaven. Kein Schiff ohne Kapitän, natürlich auch nicht die Atair. Das Forschungsschiff hat gleich mehrere davon. Malte Biermann ist ein sogenannter Vertretungskapitän. Das heißt, manche Turns fährt er als Kapitän, manche als erster nautischer Offizier. Jetzt, auf dem letzten Abschnitt der Sommerreise, hatte Biermann das Kommando auf dem Schiff. Anja Krigoleit hat ihn auf der Brücke getroffen.
Die berufliche Anfangszeit war für Malte Biermann ein ziemliches Hin und Her.
Zwischen den ostfriesischen Inseln, Emden-Borkum, quasi immer hin und her gefahren. Das habe ich ein paar Jahre dort gemacht. Und genau, das war auch eine schöne Zeit, sehr lehrreich dort. Die fahren grundsätzlich ohne Lotsen. Das heißt, man fährt alle Manöver selber, was sie in der großen Fahrt in der Regel nicht haben. Sie fahren in einen großen Hafen, da kommt ein Lotse und der fährt das Schiff für sie.
Als Biermann dann zum BSH kam, reichte das Kapitänspatent aber nicht aus.
Genau, und beim BSH ist es halt so, dass die Kapitäne und auch die ersten Offiziere nochmal zusätzlich eine Qualifikation als Vermessungsingenieur haben. Was mich dann halt auch nochmal interessiert hat, das zusätzliche Studium dazu zu machen.
Denn auch die Atair ist in erster Linie ein Schiff für Vermessung und Wracksuche. Und sie ist das zurzeit größte Schiff der BSH-Flotte. 75 Meter lang, 17 Meter breit mit einem Tiefgang von 5 Metern. Schaut man von der Seite drauf, sieht das Schiff etwas ungewöhnlich aus.
Also wir haben in der Silhouette vorne halt so einen relativ untypischen Vormast, der auch noch ein bisschen quasi geneigt ist. Das hängt damit zusammen, dass dort einfach nochmal Sensoren untergebracht sind für Luftmessungen, die einfach möglichst weit weg natürlich von unseren Abgasen sein sollen.
Auf dem Achterdeck ist, wie bei Forschungsschiffen üblich, viel Platz für Container voller Ausrüstung, wissenschaftlichem Equipment, Laboreinrichtungen und es gibt zusätzliche Winden und Kräne.
Oder Tonnen, kleine Spierentonnen oder Waverider-Tonnen werden dort abgelegt. Und die ganzen Winden brauchen wir für Auslegung. Da ist zum Beispiel eine 6000 Meter Winde, sprich 6000 Meter Draht sind dort drauf für Tiefseeauslegung im Nordatlantik. Die anderen Winden haben deutlich weniger Draht, aber haben, ich sag mal, alle aufgrund der besonderen Eigenschaften sind für bestimmte wissenschaftliche Arbeiten denn besonders gut geeignet.
Und was aussieht wie ein Rettungsboot bzw. wie zwei Boote, das sind die Vermessungsboote.
Unsere beiden Vermessungsboote, die sind deutlich massiver als ein Rettungsboot in der Größe. Das sind hier, sind die quasi für Vermessung und Wracksuche, wurden die gebaut und sind auch so ausgestattet. Das heißt, wir finden in dem einen Vermessungsboot, der Süderoog, nochmal fast eine ähnliche Ausstattung hier wie auf der Atair, was die Vermessung angeht. Das heißt, wir haben dort auch ein Fächer-Echolot, ein Single-Beam-Lot und ein Side-Scan-Sonar.
Was man nicht sehen kann, aber bisher einmalig bei BSH-Schiffen ist, die Atair ist mit einem Dynamic Position System ausgestattet.
Das heißt, wir können zum Beispiel, um die Position zu halten, die Kontrolle über das Ruder, den Fahrmotor und auch die Strahler komplett dem, ich sage es mal, Computer übertragen und einfach nur den Befehl geben, halte die Position, richte dich optimal in Wind und Strom aus, damit du möglichst wenig Kraftstoff verbrauchst.
Die eigentliche Atair-Crew, also abgesehen von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, besteht in der Regel aus 17 Personen.
Das fängt natürlich an bei den Azubis. Dann haben wir einen Steward, einen Koch. Die Maschine ist besetzt mit einem Leiteningenieur und einem technischen Ingenieur plus noch einen elektrischen Offizier, also einen Elektriker. An Deck sind in der Regel 4 Personen, inklusive Bootsmann, manchmal mehr, mal weniger. Und dann haben wir 3 nautische Wachoffiziere plus einen Kapitän.
Jetzt auf der Sommerreise wechselte die Crew 3-mal, erzählt Kapitän Biermann. Er hatte auf dem letzten Abschnitt zwischen Aberdeen und Bremerhaven das Kommando. Sommerreise, das solle man nicht falsch verstehen. Das hieß nämlich keinesfalls Liegestuhl raus und auf ruhige See schauen.
Ich sag mal, es war durchwachsen. Es war nicht dramatisch. Die Windgeschwindigkeiten waren nicht besonders hoch. Ich glaube, das Schlimmste, was wir jetzt hatten, war so eine 7 bis 8. Wovor kam halt aus Nordwest, war für uns eher unangenehm, weil das sehr über einen sehr langen Zeitraum war und sich dadurch auch einfach ein entsprechend hoher Schwell aufgebaut hat, den wir häufig von der Seite hatten. Das Schiff hat halt doch dann sehr stark gerollt. Der eine oder andere hat mal ein bisschen gelitten. Aber nach ein paar Tagen war das dann auch wieder gut.
Kapitän Malte Biermann über sein Schiff, die Attair, und die aktuelle Sommerreise in die Nordsee. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir sind an Bord der Attair, des Forschungsschiffs des BSH, des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie. Und mit an Bord gekommen ist Helge Hegewald, der Präsident des BSH. Eigentlich sein Sitz, sein Schreibtisch, der steht in Hamburg. Und heute ist er hier bei uns. Helge Hegewald, lassen Sie uns mal über die Aufgaben des BSH ein bisschen ausführlicher reden. Das ist ja eine riesengroße maritime Behörde mit Aufgaben, über die man, naja, die nächsten 3 Stunden reden könnte. Fangen wir mal bei der Attair an. Die war jetzt in der Nordsee unterwegs. Meer und Umwelt als Überschrift. Was sind die Aufgaben dort? Was macht so ein Schiff in der Nordsee und warum ist es unterwegs?
Ja, wir schauen, wie sich Nordsee und Ostsee entwickeln. Und da ist es ganz wichtig, das Meer zu überwachen und regelmäßig zu kontrollieren, also zu schauen, was passiert in der Nordsee, was passiert in der Ostsee. Dazu haben wir gewisse Punkte, die wir regelmäßig beproben, wo wir regelmäßig schauen, wie ist die Temperatur, wie ist der Salzgehalt, wie ist der Sauerstoffgehalt. Und das sind Datenreihen, die gehen Jahrzehnte zurück. Das heißt, wir können sehr genau schauen, wie sich die Meere bei uns in Deutschland entwickeln. Der Schutz der Meere und auch eine umweltgerechte Nutzung der Meere, dafür zu sorgen, das ist eigentlich die Hauptaufgabe des BSH. Wir sind zuständig überall dann, wenn Nordsee und Ostsee und wenn die Küstenregionen betroffen sind. Vielleicht nicht immer federführend, aber zumindest sind wir mit dabei. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, macht die Vielfältigkeit aus.
Sie haben es gesagt, die Wissenschaftler werten jedes Jahr die Daten aus der Nordsee, auch aus der Ostsee, die Rostocker. Wissenschaft ist aber nicht Selbstzweck. Politik, das Stichwort ist gefallen. Inwieweit hört die Politik auf Sie, auf die Wissenschaftler, auf das BSH, wenn das BSH Hilfe schreit und sagt, Leute, ihr müsst hier gegensteuern? Was ist Ihre Wahrnehmung in Sachen Politik? Gibt es da Sensibilität für diese Themen?
Auf jeden Fall gibt es da Sensibilität. Wir sind auch gerade für das Bundesverkehrsministerium, aber auch mit dem Bundesumweltministerium, mit dem Bundeswirtschaftsministerium, mit dem Raumordnungsministerium im engen Austausch, sitzen teilweise auch in internationalen Gremien für die Bundesrepublik Deutschland auch in diesen Gremien mit dabei. Und insofern berichten wir dann auch regelmäßig der Politik. Sie meinen vielleicht, was kommt denn dann da zurück? Da kommt relativ viel zurück, weil natürlich wir als, ich sag mal, Behörde, die nicht nur den verkehrspolitischen Teil, also sagen wir mal, dass die Schiffe sicher von A nach B kommen, aber auch beim naturverträglichen Ausbau von Offshore sind wir als auch Umweltbehörde und auch Raumordnungsbehörde, wissen wir um die Belange, die einfach auch in Nord- und Ostsee von Bedeutung sind. Also sprich, Meeresspiegelanstieg ist ein Riesenthema bis zum Ende des Jahrzehnts. Der globale Klimawandel wird dazu führen, dass das Meer ansteigt. Wir haben als eine Aufgabe unter anderem auch den Sturmflutwarndienst bei uns in der Behörde. Das bedeutet natürlich, unabhängig davon, ob jetzt Sturmfluten mehr werden in den nächsten Jahrzehnten, wird es auf jeden Fall so sein, dass sie höher werden, weil das Meer steigt an und dadurch werden natürlich auch die Küstenregionen mehr betroffen. Und darauf machen wir aufmerksam, da arbeiten wir eng auch mit den lokalen Behörden zusammen und das ist eigentlich sehr erfreulich, wie gut das läuft.
Sturmflutwarndienst, viele Schiffe, Genehmigungsabteilungen und so weiter. Wie viele Menschen arbeiten beim BSH? Können Sie mal ein bisschen erzählen, wie das Haus sich zusammensetzt, während hinter uns der Kran unentwegt arbeitet, aber das macht nichts. Ich denke, muss sein.
Genau, wir wollen ja die Kolleginnen und Kollegen nicht stören bei der Arbeit. Genau, wunderbar. Ja,
wir haben insgesamt mittlerweile über 1000 Beschäftigte bei uns in der Behörde. Das ist ungefähr 2/3 in Hamburg, 1/3 in Rostock und dann nochmal so 150 Beschäftigte auf den Schiffen. Und das sind sehr unterschiedliche Qualifikationen. Über 100 unterschiedliche Qualifikationen haben wir im BSH. Das reicht, ich sag mal, vom normalen Verwaltungsbeamten, auch vom Juristen, wie ich einer bin, hin zum Wissenschaftler, zum Biologen, zum Chemiker, zum Physiker, zum Vermessungsingenieur. Wir haben viele Ingenieure mittlerweile hier an Bord. Ich sage jetzt mal an Bord, wenn ich das ganze BSH meine, nicht nur die Schiffe. Die sich auch darum kümmern, zum Beispiel bei den Offshore-Windparks, wenn die jetzt, wie hoch die sein dürfen, was da für luftfahrtrechtliche Genehmigungen, mittlerweile Luftfahrtingenieure haben wir auch an Bord, luftfahrtrechtliche Genehmigungen oder Vorschriften zu beachten sind. Bis hin zu Nautikern, die, sagen wir mal, aus der Praxis auch teilweise kommen, die wissen, was für die Seeleute und für die Reedereien wichtig sind. Wir haben hier an Bord aber auch Schiffsmechaniker, wir haben Taucher, also sehr praktische Berufe. Und darauf sind wir auch sehr stolz, weil wir wissen natürlich dadurch auch, was die Belange und was auch die Probleme in diesen Bereichen sind.
Das Forschungsschiff Atair ist gerade von seiner Sommerreise zurück. Im Auftrag des BSH, des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, war das Schiff in der Nordsee unterwegs. Wir sind an Bord und das... Das ist die Schiffsglocke der Atair. Immer noch vorgeschrieben auf Schiffen, bekomme ich erklärt. Das ist sozusagen die kommunikative Notlösung, wenn auf See im Nebel die Bordelektronik ausfallen sollte. Dann wird per Schiffsglocke kommuniziert. Anja Grigoleit ist unterdessen auf dem Weg unter Deck ins wissenschaftliche Labor. Dort arbeitet Dr. Berit Brockmeier. Sie war die Fahrtleiterin auf dieser Reise und sie erklärt, wie die Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Bord so aussieht.
Das ist das Schöne an unserer Arbeit. Wir nehmen die Proben selber auf See, analysieren die im Labor, werten diese aus und am Ende bringen wir die Ergebnisse auch in die internationalen Meeresschutzgremien ein.
Wie viele Labore haben Sie hier auf der Atair?
Auf der Atair haben wir 3 Labore. 2 Nasslabore und 1 Trockenlabor. Und zusätzlich haben wir 2 Laborcontainer mit an Bord. Die sind speziell für unsere Analytik ausgerüstet. Die sind fix und fertig. Wir müssen, wenn wir an Bord kommen, nichts aufbauen, sondern können quasi fast direkt loslegen.
Also fast wie zu Hause.
Genau. Am Meereschemischen Labor in Hamburg werden die ausgerüstet, gehen dann hier an Bord und dann kann man loslegen.
Kann man dann eigentlich, sag mal, frecherweise so ein bisschen sagen, eine Forschungsfahrt auf der Atair ist so ein Betriebsausflug Ihres Labors aus Hamburg?
Es ist in der Tat eine sehr, sehr gute Gelegenheit, alle Arbeitsgruppen des Labors zusammenzubringen und eine 10-Tage-Seereise schweißt zusammen.
Wie viele Wissenschaftler fahren überhaupt mit?
Bei der Sommerreise waren 13 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit an Bord, davon 12 vom BSH und eine Kollegin vom Umweltbundesamt.
Sind das Meeresphysiker, sind das Meteorologen? Was fährt da alles so mit?
Bei uns fahren Ozeanographen mit und auch Umweltwissenschaftler, Marineumweltwissenschaftler, Chemiker.
Wie viele Proben kommen denn dann da so zusammen?
Wir waren 10 Tage unterwegs. In den 10 Tagen haben wir 42 Stationen beprobt, 40 Wasserstationen und 2 Sedimentstationen und haben sowohl Nährstoffproben gezogen, Proben für die organischen Schadstoffe und für Radionuklide. Das sind schon ein paar hundert Proben.
Wie läuft der Alltag dann hier an Bord ab?
Der Alltag unterscheidet sich natürlich stark vom normalen Alltag. Wir gehen ins Labor, wir bereiten die Geräte vor für die Probenahme. Als wissenschaftliche Fahrtleitung spreche ich regelmäßig auch mit dem Kapitän, welche Anforderungen wir haben, welche Probleme es gibt, ob wir vielleicht die Route ändern müssen, je nach Wetterlage. Der Kapitän trifft alle Entscheidungen, die das Schiff betreffen. Ich als Fahrtleiterin treffe alle Entscheidungen, die das wissenschaftliche Programm angeht.
Sind Sie als Wissenschaftlerin hier genauso gut ausgestattet wie zu Hause?
Die Labore sind gut ausgestattet. Wir können hier alles bearbeiten. Die Analysen allerdings ist das, was wir dann zu Hause machen.
Wasserproben werden schon mitgenommen?
Die Proben werden hier größtenteils aufgearbeitet. Das heißt, wir konzentrieren die Schadstoffe auf kleine Kartuschen, sodass wir nicht die gesamte Wasserprobe mitnehmen müssen. Und was wir direkt an Bord messen, sind Parameter wie Sauerstoffkonzentration. Das ist ein Parameter, der direkt gemessen werden muss.
Was ist dann in den wissenschaftlichen Containern, die Sie an Bord bringen, noch drin? Wenn Sie sagen, die Labore hier sind eigentlich auch schon gut ausgestattet.
Zum Beispiel, wenn wir für organische Schadstoffe die Analytik machen, dann werden Sie in den Containern keine Kunststoffe finden, weil das die Proben kontaminieren könnte. Da sind vielleicht auch wieder Weichmacher oder ähnliche Sachen drin, die wir selber messen, sodass wir sehr speziell auf unsere Anforderungen die Container ausstatten.
Kann man über die lange Zeit sagen, wie es aussieht mit der Nordsee?
Der Zustand der Nordsee verändert sich. Was man sagen kann, ist, dass Schadstoffe, die klassischerweise schon seit längerem verboten sind, in ihren Konzentrationen auch deutlich abnehmen. Aber auch sehr viele neue Schadstoffe dazukommen.
Was sind das so für Stoffe, die dazukommen jetzt?
Dazu kommen Schadstoffe wie Arzneimittel oder auch diese sogenannten Ewigkeitschemikalien PFAS, also die per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen.
Und was ist weniger geworden?
Weniger geworden sind wirklich Sachen, die teilweise in den 80er Jahren verboten wurden, sowas wie das DDT und Lindan.
Sie ziehen ja nicht nur Proben aus dem Wasser, sondern Sie gehen ja auch in den Meeresboden. Was haben Sie da auf dieser Tour gefunden?
Auf dieser Tour haben wir in den Sedimentproben zu unserer Überraschung zwei Maulwurfskrebse gefunden und einen Seeigel. Und das zeigt einfach nochmal sehr, sehr schön das Leben am Meeresboden. Der Fundort war in der Deutschen Bucht. Ungewöhnlich ist es in dem Sinne, dass unser Kastengreifer eine sehr kleine Fläche hat von 20 mal 40 Zentimetern und dort direkt durch Zufall dann auch Lebewesen zu finden, ist eigentlich ganz toll. Wir haben die selbstverständlich auch direkt wieder in ihr Zuhause zurückgesetzt.
Was ist ein Kastengreifer?
Ein Kastengreifer ist unser Sedimentprobenahmegerät, womit wir die Bodenproben nehmen. Ein Kasten, der quasi ins Sediment einsticht, verschlossen wird und dann kommt die Probe nach oben an Bord.
Wir haben ja Anfang Oktober wieder das Meeresumweltsymposium. Werden da schon Daten von der jetzigen Sommerreise mit besprochen werden, vorgestellt werden?
Die Analytik dauert im Labor mehrere Wochen bis Monate, sodass wir die Daten aus dem letzten Jahr und die Daten der Langzeitreihen vorstellen werden auf dem Meeresumweltsymposium. Die Ergebnisse dieser Reise werden allerdings erst in ein paar Wochen und Monaten feststehen.
Dr. Berit Brockmeier im bordeigenen Labor des Forschungsschiffs Attair, das gerade von seiner Sommerreise in der Nordsee zurück ist. Wir sind immer noch auf dem Forschungsschiff Attair des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie an einem wunderbaren Sommertag, Sommermorgen. Die Sonne scheint, kaum Wolken am Himmel, als hätten wir es bestellt. An meiner Seite ist der Präsident des BSH, Helge Hegewald. Reden wir mal über Sie persönlich. Wie kommt ein Mann zu diesem Job? Da müssen wir vielleicht ganz von vorne anfangen. Sie sind kein Kind der Küste. Wo sind Sie geboren?
Ich bin in Düsseldorf geboren, im Rheinland. Bin aber schon mit 4 Jahren quasi nach Berlin importiert worden. Da hatte ich nicht so viel Entscheidungsbefugnis bei dieser Entscheidung.
Hab dann Jura studiert, hab dann Referendardienst gemacht und meine Entscheidung, ich sag mal, in die Verwaltung zu gehen, hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, auch weil ich die ganzen Möglichkeiten, die in einer Verwaltung vorhanden sind, auch den Gestaltungsmöglichkeiten, die eine Verwaltung hat, sehr interessant finde, auch die Vielfältigkeit. Und bin dann nach dem Referendardienst geswitcht zwischen dem Deutschen Bundestag und einigen Bundesministerien. Ich sage extra den Plural, weil zuerst war es das Bundesumweltministerium und da war das ganze Thema Energiewende im Fokus, auch zum Beispiel Offshore bereits. Und dann bin ich in das Bundesverkehrsministerium gewechselt und habe die Vielfältigkeit dieses Ressorts kennengelernt. Ich war jetzt gerade am Wochenende beim Tag der offenen Tür in Berlin, wo sich alle Behörden vorgestellt haben mit allen Verkehrsträgern. Ein sehr vielfältiges Gebiet, wo auch quasi die gesamte Bevölkerung mitreden kann, weil jeder da ja auch seine Erfahrungen sammelt in den Verkehrsträgern, nicht? Ob das jetzt Straße, Schiene, Luftverkehr oder auch Wasser ist letztendlich. Ja, also ich habe damals im Umweltministerium für Norbert Röttgen damals sehr eng zusammengearbeitet beim Thema Energiewende und habe dann auch im Umweltministerium Katharina Reiche kennengelernt, war dann auch in der Endphase beim Umweltministerium bei ihr auch persönlicher Referent. Bin dann auch durch sie letztendlich auch ins Verkehrsministerium gekommen und sie war damals parlamentarische Staatssekretärin dort. Und natürlich, der Kontakt besteht zu allen, auch Politikerinnen und Politikern, mit denen ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe. Und selbstverständlich ist das jetzt auch durch die neuen Aufgaben, die ich jetzt seit 2,5 Jahren hier im BSH habe, ist das natürlich hilfreich, wenn man einfach sich auch in gewissen Lagen auch an jemanden wenden kann, aber natürlich auch jemanden beraten kann.
Seit 2,5 Jahren sind Sie Chef des BSH. Was war das Schwierigste, was das Fachliche im BSH angeht? Sie haben sich eine Menge Informationen in den letzten Jahren, eine Menge Fachkenntnis drauf schaffen müssen. Auf welchem Gebiet haben Sie die meisten Schwierigkeiten? Was war das, der Fachbereich, wo Sie sagen, das war total neu und das ist heute immer noch ganz schön schwierig für mich?
Ich habe am Anfang mir jeden Bereich ganz genau angeguckt. Ich bin in die Referate gegangen, habe mir zeigen lassen, was macht ihr, wie macht ihr es und wer macht es. Und was sind die Probleme und die akuten Herausforderungen? Und das war, glaube ich, ein sehr guter Überblick, den ich gerade so im ersten halben Jahr mir angeguckt habe. Ich bin auf die Schiffe gegangen, ich bin ins Labor gegangen, ich habe mir die unterschiedlichen Ausbildungen in unserer Werkstatt habe ich mir angeguckt. Und das ist schon für mich sehr herausfordernd gewesen, weil ich sag mal, in einem Bundesministerium von der Arbeit her ist das sehr global und es wird, sagen wir mal, die großen Linien werden gezogen. Bei uns in der Behörde ist das sehr konkret. Wir arbeiten sehr konkret an Vorhaben, an Projekten und da gibt es manchmal die ein oder andere Herausforderung. Und ich glaube, diese konkrete Arbeit war schon eine große Umstellung für mich. Die Technik, die wir hier im BSH haben, von der Sammlung der Daten auf See hin, am Ende eine digitale Seekarte zu haben mit den unterschiedlichen Tiefen, wie so ein Sonar funktioniert. Den Gesamtzusammenhang versteht man dann vielleicht, aber wie es dann konkret läuft, lasse ich mir immer noch bis heute zeigen, nicht? Und da bin ich dann wirklich schon sehr begeistert, was meine Leute alles so leisten tagtäglich und wie diese Arbeit dann auch am Ende wie so ein Puzzle sich wieder zusammenfügt und es kommt heraus eine Seekarte mit unterschiedlichen Tiefen. Und jeder, der zur See fährt, kann mit dieser Seekarte was anfangen und es hilft ihm dabei, sicher von A nach B zu kommen.
Die Atta-Air ist das größte Vermessungs- und Wracksucheschiff des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie. Das bedeutet, dass unter anderem auf der Brücke nicht nur die Bildschirme und Instrumente sind, die man, sage ich mal, normalerweise auf einem Schiff hat, sondern Kapitän Malte Biermann selbst auch als Vermessungsingenieur ausgebildet, Blick noch auf eine ganze Reihe anderer Vermessungsinstrumente.
Das Schiff ist ausgestattet mit einem Voraussonar, um sich zum Beispiel, wenn man verloren gegangene Container sucht, die meistens so ganz knapp unter der Wasseroberfläche treiben, um da nicht gegenzufahren einfach. Dann haben wir weiterhin einen Sidescan-Sonar, einen Seitensichtsonar. Das ist bei uns ein Mittel einfach zur Wracksuche, wo man schnell große Flächen auf dem Meeresboden grafisch darstellen kann und auch Wracks, Hindernisse, Steine und so weiter sieht. Dann kommt halt noch ein weiteres Programm, was die Vermessung, wonach wir fahren, also im Grunde genommen unsere Linienplanung.
Dazu kommen noch jede Menge Echolote, erläutert der Kapitän.
Ein Fächer-Echolot, auch nochmal zur dreidimensionalen Aufnahme des Bodens. ein Sedimentecholot, was halt mehrere Dutzend Meter quasi in den Meeresboden eindringt, um dort verschiedene Schichten darzustellen. Das ist halt für die Geologie oder zum Beispiel Voruntersuchungen für Offshore-Windparkflächen sehr interessant.
Darüber hinaus gibt es ein Unterwasserpositionierungssystem, quasi eine ausfahrbare Antenne unter dem Schiff. Ganz schön viel Technik, die man braucht, um auch ganz schön viel Wracks in der Nordsee zu vermessen.
Also wir haben in den deutschen Hoheitsgewässern mehrere tausend Wracks, wobei man sagen muss, es sind eigentlich nicht alles Schiffswracks, sondern vieles ist einfach ein Unterwasserhindernis. Das heißt, das kann natürlich ein untergegangenes Schiff oder Boot sein, historisch bedingt oder historische Wracks oder natürlich auch, ich sag mal, Reste aus den Weltkriegen. Das kann aber auch natürlich einfach nur ein untergegangener Container sein oder anderweitig gegangene Ladung.
Die wenigsten Wracks werden dann, wenn man sie entdeckt hat, auch geborgen.
Das liegt daran, dass das einfach unglaublich teuer und aufwendig ist. Und wenn Sie einen Wrack in der Nordsee haben bei, ich sag mal, 30, 40 Meter Wassertiefe, dann ist das zumindest für die Schifffahrt erstmal kein großes Problem. Das könnte natürlich ein Problem sein für die Umwelt, wenn in dem Wrack noch Kraftstoffe und Öle drin sind. Das ist eine andere Thematik. Da würde es natürlich Sinn machen, einen Wrack gegebenenfalls zu bergen oder zumindest halt diese Stoffe zu entfernen.
Bei den vielen, vielen Wracks, gibt es denn da eigentlich so etwas wie ein Lieblingswrack für den Kapitän?
Es gibt schon sehr interessante, bekannte Wracks, wo man sich wirklich schon fast freut, die mal wieder untersuchen zu dürfen und zu gucken, wie einfach der Verfall ist und sich nochmal auch die Historie von dem Wrack, die sammeln wir meistens auch, wenn die irgendwie auffindbar ist, sich das nochmal durchzulesen.
Malte Biermann hat zwar keinen Lieblingswrack, aber ein ganz besonderer Fund hatte es dem 40-Jährigen dann doch schon einmal angetan.
Ja, es ist tatsächlich mal für einen Windpark, im ganzen Paket die Rotorblätter tatsächlich im Paket verloren gegangen, bei einem Sturm offensichtlich. Und die sind da quasi in der Nordsee, standen die erstmal aufrecht, was total merkwürdig ist, weil sowas in der Regel umfallen würde. Aber dadurch, dass da Luft in den Körpern drin war, standen die eine ganze Zeit lang aufrecht. Jetzt inzwischen sind sie größtenteils verfallen, da ist nicht mehr viel von übrig.
Kapitän Malte Biermann. Und wie es da unten bei den Wracks so aussieht, dazu haben wir natürlich auch mit einem der Taucher auf der Atair gesprochen. An Bord des Forschungsschiffes Atair sind, wir haben es gerade vom Kapitän gehört, auch Taucher. Einer von ihnen ist Martin Solanke. Er muss runter, wenn es gilt, Wracks zu untersuchen. Anja Krigoleit hat ihn auf der Atair getroffen und wollte zunächst wissen, welche Ausrüstung es so braucht, um sicher da nach unten gehen zu können.
Ja, also wir benutzen Geräte, die in der Brusttaucherei üblich sind. Dazu gehört ein Helm, GFK-Helm, also aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Andererseits die Technik, die zum Atmen nötig ist unter Wasser. Und wir sind immer verbunden mit der Oberfläche, mit der Wasseroberfläche. Unser Tauchgang wird begleitet, beobachtet. Wir haben eine Kamera auf dem Helm. Wir haben eine ständige Kommunikationsverbindung, also eine Sprechverbindung zur Oberfläche. Wir hängen dann an solchen Umbilical. Umbilical, Nabelschnur, das trifft es ganz gut, ja. Weil da kommt die Atemluft durch und das Kommunikationskabel für Kamera und Licht und so weiter. Sogenanntes Pneumolot, das heißt von der Oberfläche aus kann man sehen, wo wir uns befinden, in welcher Tiefe wir sind. Und wir würden mit diesem Pneumolot eben auch die Tiefen zum Beispiel beim Wrack versuchen festzustellen. Das wird dann zugeordnet und die Daten fließen letztendlich dann in eine Seekarte auch ein. Ja.
Bis in welche Tiefen können Sie damit runtergehen?
Bis zu 50 Meter könnten wir tauchen. Das ist auch das, was mit unserer Ausrüstung die Berufsgenossenschaft zulässt. Tiefer werden wir nicht tauchen.
Was reizt Sie als Taucher auf der Atair mit unterwegs zu sein?
Ja, das ist schon eine besondere Herausforderung, auch wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Kollegen aus der Berufstaucherei, zum Beispiel im Hafenbau oder so. Ja, oder würde man sagen, die Kollegen, die hier zum Beispiel im Hafen arbeiten oder an Talsperren oder also was üblich ist in der Berufstaucherei, die kennen normalerweise nach dem ersten Tag, kennen die ihre Baustelle, die wissen, was sie erwartet. Für uns ist eigentlich das immer eher eine mentale Herausforderung. Wir wissen nur begrenzt, was uns erwartet, wie das Wrack aussehen wird. Und da besteht eigentlich die Herausforderung. Und natürlich sind das auch immer neue Dinge, die es da zu entdecken gibt.
Wie viele Wracks vermessen Sie so pro Fahrt, kann man das sagen? Oder wie häufig müssen Sie raus an ich sag mal jetzt so eine Fahrt, die 10 Tage dauert, sind Sie dann jeden zweiten Tag draußen?
Das kann, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht als Taucher, im günstigsten Fall passieren, dass wir eben an jedem Tag auch tauchen. Wir wechseln uns dann immer ab. Das hat auch mit den Dekompressionszeiten zu tun und den Pausenzeiten zwischen den Tauchgängen. Ich würde sagen, im Schnitt, wenn jetzt wirklich eine Wracksuchreise angesetzt ist von 10 Tagen, dass wir 4 Objekte sauber orten, kartieren können und so weiter untersuchen können, dann ist das ganz gut.
Und sind das dann Wracks, die die Kollegen an Bord neu gefunden haben bei Messung? Oder sind das auch Wracks, die Sie eigentlich schon kennen von 2 Jahren zuvor, die nur noch mal neu vermessen werden müssen?
Ja, sowohl als auch. Ne? Also es gibt bestimmte Wracks, die eben in Fahrwassernähe liegen, die dann zum Beispiel jedes Jahr einmal untersucht werden müssen. Wir nehmen dann unsere alten Unterlagen, machen die neuen Untersuchungen mit den Sonaren und Echoloten und so weiter, die hier an Bord vorhanden sind. Und machen dann gegebenenfalls eben auch noch wieder einen neuen Tauchgang darauf. Das Ganze wird zusammengefasst. Und es kommen aber auch jedes Jahr immer wieder neue dazu. Neu insofern, dass entweder wir die noch nicht kannten oder wirklich tatsächlich ein neuer Havarist. Oder eben, es sind ja auch nicht immer Wracks. Ja. Es können auch eben verloren gegangene Container und so weiter, ne, und andere Unterwasserhindernisse, verloren gegangene Ladung oder so, dass man die dann eben neu untersucht. Da werden manchmal Positionen gemeldet von Fischern oder die Kollegen von den anderen Schiffen oder wir selber finden bei Vermessungsarbeiten neue Objekte, die dann eben untersucht werden sollen. Ja.
Das ist dann der zweite Teil, sage ich mal, die in Anführungsstrichen normale Vermessungsarbeit von dem Meeresboden?
Ja, genau. Das könnte man so sagen. Ne? Es werden ja bestimmte Gebiete immer wiederholt wieder neu vermessen, um die Seekarten eben zu aktualisieren. Eine wichtige Sache, da passiert doch eine ganze Menge hier in den Wattengewässern und Gezeitengewässern, verändert sich eine ganze Menge jedes Jahr. Da kann manchmal schon ein Sturm ausreichen, dass so eine Wattkante um 200 Meter sich verändert, verlagert. Und dort sind dann teilweise auch wieder Wracks zu finden, die dann wieder freigespült werden oder eben auch wieder mit Sand bedeckt sind. Ja.
Haben Sie so einen Lieblingswrack?
Ja, ist natürlich schwierig zu sagen. Ne? Jedes Wrack hat da so seine Herausforderung. Eines meiner Lieblingswracks war ein historisches hölzernes Wrack, was irgendwann vor 10 Jahren bei Neuwerk gefunden wurde, was sehr spannend war, relativ interessant, weil es eben noch relativ gut erhalten war, solange der Sand dort drauf war. Die Wattkante dort, die wanderte etwas weg und das Wrack kam sozusagen wieder neu raus aus dem Sand. Und dort waren Reste der Ladung gehalten, Steingutgeschirr aus England, das war schon mal interessant. Also kein chinesisches Porzellan, aber so.
Und lässt man das dann vor Ort quasi als historischer Fund, den man da nicht weiter berührt? Oder sagt man irgendwie, okay, wir melden das so weiter, dass es gehoben wird, restauriert wird, erhalten wird?
Ja, das ist natürlich oftmals eine Frage des Geldes auch. Und archäologisch sind bestimmt viele Objekte, Wracks, Wrackreste interessant. Die Frage ist, ob die archäologischen Landesämter das alles auch verarbeiten könnte. Es bleibt erstmal so liegen. Wir schreiben unsere Berichte und dann wird das an anderer Stelle entschieden, was damit passiert. In dem Fall des beschriebenen Wracks war das so, dass wir dort mehrere Male getaucht haben dran, auch wieder im gleichen Jahr nochmal und im Folgejahr. Und dort konnte man sozusagen die Kraft der Zerstörung durch die Gezeiten also auch beobachten. Da ist jetzt, glaube ich, im Moment schon nicht mehr viel zu finden und nicht mehr viel zu sehen. Das heißt, wenn da Archäologen ran wollen, dann müssen die da auch relativ schnell in der Nordsee handeln. Das ist eigentlich die Schwierigkeit hier in der Nordsee vor allen Dingen.
Tauchen in der Nordsee. Martin Solanke tut das nicht aus reinem Spaß, sondern im Auftrag der Wissenschaft. Er ist einer der Taucher im BSH, im Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Und er war auf der Sommerreise an Bord des Forschungsschiffs Altair. Vor allem, wenn das Schiff Wracks sichtet, muss er runter. Er ist also ganz dicht dran, beziehungsweise mittendrin im Meer. Kann er denn tatsächlich Veränderungen in der Nordsee feststellen? Bemerkt er Auswirkungen des Klimawandels?
Das würde ich vielleicht nicht ausschließen. Aber um da Ergebnisse zu haben, müsste das umfangreicher in Zusammenhang gesetzt werden. Fakt ist, subjektiv, aus meiner Sicht als Taucher, gefühlt schon, dass teilweise ja die Schlechtwetterphasen länger anhalten. Vielleicht auch mal gefühlt ein Sturm häufiger da ist oder so. Und diese Wetterereignisse, die sorgen natürlich auch für eine Veränderung am Meeresboden, gerade in den flacheren Gewässern. Und das betrifft natürlich dann letztendlich auch Wracks. Strömungsgeschwindigkeiten haben definitiv zugenommen, auf der Elbe vor allen Dingen. Und das sorgt für sehr starke Veränderungen. Dort werden Wracks unterspült, bilden sich Löcher. Sie können im schlimmsten Fall dort reinrutschen. Die Wassertiefe verändert sich darüber. Und da kommen wir ja eigentlich ins Spiel. Unsere erste und vornehmste Aufgabe lautet ja insofern, dass wir für die Sicherheit und Leichtigkeit des Seeverkehrs zu sorgen haben. Und da ist natürlich für uns entscheidend, wie viel Platz hat der Seemann, der mit seinem Containerschiff dort langfährt, ne, unterm Kiel, damit er sauber nach Hamburg hochkommt und auch wieder zurück.
Wenn ich mal so die Vermessung nehme, dann sehe ich auf der Straße diese Männer orangen Jacken und die rot-weißen Fählchen mit irgendwie einer Kamera dahinter. Dann kann ich mir ungefähr denken, okay, es wird ein paar Jahre dauern, bis die Straße vielleicht neu gebaut wird, Umgehungsstraße oder ähnliches. Bei Ihnen hört es sich so an, als ob Sie wirklich jedes Jahr oder alle halbe Jahr auch auf die Karten neu gucken müssen, um sich einzustellen. Hier konnte ich im letzten Jahr noch runter, in diesem Jahr geht ich jetzt nicht mehr so weit. Also ist die Veränderung der Karten bei Ihnen wirklich sehr so schnell?
Ja, vor allen Dingen in der Nordsee. Ne? Das kann man auf jeden Fall sagen. Das hängt eben immer von vielen auch Wetterereignissen ab. Und deswegen werden bestimmte Gebiete doch relativ häufig vermessen, untersucht. Teilweise von den Kollegen vom Wasser- und Schifffahrtsamt noch häufiger direkt in den Seewasserstraßen. Wenn man sich überlegt, dass dort eben Containerschiffe nach Hamburg hochfahren mit einem Tiefgang von 14 Meter oder so und die dann schon nur noch praktisch mit dem Flutberg nach Hamburg hochkommen. Und andererseits haben wir es aber mit einem natürlichen Gewässer zu tun, mehr oder weniger, und nicht eben einfach mit einer Straße oder so. Das heißt, die Natur spielt ja immer mit eine Rolle und da kann es eben starke Veränderungen geben. Doch, doch, das ist auf jeden Fall notwendig, ohne Frage.
Das heißt aber, es wird auch nicht langweilig für Sie, so eine Arbeit?
Nein, das macht das hier natürlich auch aus. Die Arbeit hier gerade auf diesen auch Mehrzweckschiffen ist tatsächlich die Abwechslung auch.
Man muss schon körperlich ordentlich fit sein.
Man sollte fit sein, nicht unbedingt. Ich sage so, also ein Zehnkämpfer nützt mir auch nichts, wenn der eben auch die mentale Herausforderung dabei, wenn er das nicht im Griff hat. Es ist schon eine Herausforderung, an einem Wrack runterzugehen, was vielleicht 80 Meter lang ist, verrostet, unterspült. Man hat keine Unterwassersicht unter Umständen auf der Elbe und so. Und dann ist das eher eine mentale, psychische Herausforderung. Und das sollte man im Griff haben. Ne?
Wenn man bei Ihnen so die Begeisterung für den Job raushört, machen Sie das noch einige Jahre, oder?
Nein.
Nein?
Nein, ich bin jetzt 62 und das ist ja schon außergewöhnlich eigentlich für einen Taucher, das ist schon recht alt. Viele Kollegen hören weit früher auf mit der Taucherei, weil es eben doch eine belastende Geschichte ist. Und ich werde vermutlich, wenn das alles so kommt, im nächsten Jahr dann aufhören, also mit 63, und das ist schon eher ein sehr hohes Alter für einen Taucher. Und das hat ein bisschen damit zu tun, in der wirtschaftlichen Taucherei, in der Bautaucherei, da sind die Kollegen jeden Tag im kalten Wasser und die haben ja ähnlich schwierige Bedingungen wie wir und müssen gleichzeitig auch noch handwerkliche, schwere Arbeit vollbringen, dort im Wasser, sinnvolle. Wir haben nicht ganz so viele Tauchgänge. Ne? Wir sind nicht jeden Tag im Wasser, wir haben die Abwechslung auch hier jetzt nach dieser Reise oder während dieser Reise eben zusammen mit den Kollegen von der Wissenschaft unterwegs, wo wir auch nicht zum Tauchen kommen. Das heißt, da sind auch immer wieder Pausen dazwischen und wir haben nicht diese Dauerbelastung des Tauchens. Insofern würde ich sagen, kann man das hier beim BSH, hier an Bord von den Schiffen schon auch mal ein bisschen länger vielleicht machen als mancher Kollege an Land. Aber bei mir ist definitiv nächstes Jahr Schluss.
Wird der Abschied leicht fallen?
Das ist eine gute Frage. Das ist ein bisschen Wehmut, ist natürlich irgendwo auch immer dabei, ganz klar. Ich habe da tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich da eine Stellung beziehen soll. Muss erst mal soweit sein, ja.
Ja, also, weil sag mal, man hört Ihnen ja schon wirklich raus, dass es auch, sag ich mal, neben aller Arbeit auch Spaß macht und auch was Besonderes ist.
Ohne Frage, es ist auf jeden Fall was Besonderes, auch innerhalb der Taucherei. Eine besondere Arbeit, auch innerhalb der Seefahrt ist es eine besondere Arbeit hier auf diesen Schiffen. Es ist sehr vielschichtig. Wir haben alle mehrere Ausbildungen, sind praktisch auch in allen Bereichen aktiv, die das Schiff leisten kann. Ne? Ich zum Beispiel habe auch eine seevermessungstechnische Ausbildung und wir sind also in...
Also ja. Das heißt, Sie drehen nicht Däumchen, wenn Sie gerade nicht tauchen gehen?
Nein, gar nicht, keineswegs. Ne? Also wir sind überall, ich bin ausgebildeter Seemann mit Matrosenbrief sogar noch, wie das damals hieß. Und komme ursprünglich aus der Seefahrt und habe dann später eben diese Weiterbildung gemacht zum Taucher, zum Berufstaucher. Und wir werden in allen Bereichen, also sowohl in der Seevermessung, an Deck, ganz normal als Seemann, auf der Brücke, an den Sonaren, das ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit und durchaus interessant und herausfordernd. Ne?
Anja Kriegoleit hat den Taucher und Seemann Martin Solanke an Bord des BSH-Schiffs Atair getroffen. Helge Hegewald, Präsident des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie. Wir haben ganz viel über die Aufgaben des BSH gesprochen. Natürlich sind die Meere international und ich könnte mir vorstellen, das BSH hat auch seine Fühler ausgestreckt in Sachen internationale Zusammenarbeit. Wie steht's denn mit internationaler Zusammenarbeit? Wo liegen da die Schwerpunkte?
Ja, wir sind international sehr gut vernetzt, sind insbesondere in internationalen Organisationen auch ansässig, beziehungsweise arbeiten da sehr eng mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, unter anderem bei der IMO in London, wir sind bei Ospa und Helcom unterwegs, wir sind bei der UNESCO, IOC in Paris mit dabei und es geht häufig halt um Standards, die gesetzt werden, um internationale Regelungen, um auch Zusammenarbeit, Forschungsprojekte. Es gibt auch zum Beispiel die Internationale Hydrographische Organisation in Monaco. Das ist auch ganz interessant. Eine Zusammenarbeit, die sehr gut funktioniert, wo teilweise dann auch gar nicht so sehr das Politische im Vordergrund steht, sondern das Fachliche, ja, der fachliche Austausch. Aber wir stellen natürlich auch fest, dass natürlich aufgrund auch der aktuellen Situation im einen oder anderen Bereich wir natürlich auch Dominanz auch von politischen Themen haben. Ob das jetzt der russische Angriffskrieg ist, ob das jetzt auch neue Regierungen sind, die irgendwo anders installiert sind jetzt. Also zum Beispiel auch die Zusammenarbeit mit den USA ist auch schwieriger geworden.
In welchen Bereichen?
Also wir haben ein sehr erfolgreiches Programm Argo Float. Und dieses Programm, sagen wir mal, seit 25 Jahren gibt es halt diese Messbojen, die entsprechend über alle Ozeane weltweit auf die Meere gesetzt werden und bis zu 2000 Meter Tiefe sinken, Parameter messen, Temperatur, Salzgehalt, Sauerstoffgehalt und weitere physikalische, chemische Parameter. Und es sind über 4000 Stück, ein Programm, was international läuft und wo das BSH federführend für Deutschland mit dabei ist. Wir werden in diesem Jahr 64 Argo-Floats ausbringen. Und jeweils, wo das Argo-Float dann wieder an die Meeresoberfläche kommt, werden die Daten über den Satelliten dann quasi wieder zurückgesendet. Und damit können wir dann arbeiten. Und das ist ein großes Programm, wo die USA sehr aktiv ist, Gott sei Dank noch ist, und die USA das Programm vor 25 Jahren auch ins Leben gerufen hat. Damals waren die Europäer noch gar nicht davon so überzeugt. Die mussten erst überzeugt werden. Jetzt sind wir voll dabei. Die USA finanzieren das zur Hälfte. Und aufgrund der aktuellen politischen Lage haben wir da schon Probleme, oder sehen wir schon, dass die USA gerade im Bereich Meteorologie und Wettervorhersage, das sind natürlich Daten, die daraus auch gezogen werden, sich zurückzieht. Und ehrlich gesagt kann ich das gar nicht so ganz verstehen, weil für die USA gerade die Hurricane-Forschung natürlich von enormer Wichtigkeit ist. Und je mehr Daten wir da haben, desto besser können wir damit umgehen, auch in Zukunft. Wir merken jedenfalls, dass in unseren Besprechungen weniger Amerikaner dabei sind. Wir haben das ja auch gehört von der Behörde NOAA, dass da viele Entlassungen auch passiert sind. Und das ist natürlich schon dramatisch für das gesamte Programm. Und hier muss sich auch Europa überlegen, ob Europa dann nicht sich mehr engagiert. Bedeutet natürlich mehr Kosten. Das ist natürlich jetzt gerade in der finanziellen Situation schwierig. Aber es sind halt schon sehr wichtige Daten, die wir erheben und die auch für unsere Wettervorhersage in Deutschland von enormer Wichtigkeit ist. Denn viele unserer Argo-Floats werden auch im Atlantik ausgebracht und der Atlantik bestimmt unser gesamtes System auch, von Strömungen angefangen bis hin zur Wettersituation. Da brauchen wir diese Daten.
Im Hamburger Hafenkonzert waren wir heute an Bord des BSH-Forschungsschiffs Atair. Das Schiff liegt in Bremerhaven und ist im Auftrag des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie unterwegs in der Nordsee.
Haben Sie eigentlich schon mal was von Red Storm Bravo gehört? Das ist ein Manöver der Bundeswehr gemeinsam mit der NATO, das Ende des Monats auf die Hamburgerinnen und Hamburger zukommt. Was da genau passiert, warum die Bundeswehr da eigentlich übt und inwieweit die Stadtgesellschaft davon überhaupt betroffen ist, darüber sprechen wir mit dem Kommandeur des Landeskommandos Hamburg, das ist Kapitän zur See, Kurt Leonards.
Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche.
Für heute war es das. Für uns Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das wünschen Kerstin von Stürmer
und Anja Grigoleit.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.